Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge über Albrecht Dürer, einem wieder alten Meister, aber nicht vergleichsweise mit Caravaggio, würde ich direkt an Anfang stellen. Und ja, vielleicht stellen wir uns nochmal vor, für Leute, die neu hinzukommen. Ich bin Giacomo.
Und ich bin Linette.
Sehr gut, jetzt haben wir das auch einmal schön alles abgehakt. Ja, heute geht es um Dürer, ein Renaissance-Künstler aus Deutschland, der einzige
überhaupt. Ich würde sagen, Renaissance-inspiriert.
Oh ja, das ist besser, ja. Ein Renaissance-inspirierter Künstler. Man merkt es uns an, uns hat die Begeisterung nicht gepackt.
Nicht so ganz, nee.
Aber wir dachten, wir machen einfach trotzdem eine Folge drüber. Vielleicht erfahren andere Leute Dinge, die sagen, wow, das nimmt mich mit und ich will dazu jetzt recherchieren. Und das, finde ich, ist ja auch ein guter Grund. Man muss ja nicht immer alles mögen, aber man sollte ihn gehört haben. Und jeder, der auch was
mit Marke. Also es ist schon natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Maler. So. Und nicht umsonst sagt man Renaissance-Maler, Deutscher aus Nürnberg stammend, weil eben zu der Zeit ja auch Leonardo da Vinci.
Genau, ja, der war ein bisschen älter, ist auch ein bisschen früher durch gestorben.
Genau.
Aber ja, das war die Zeit.
Ja, und das war ja so die Hochzeit der Renaissance. Und dazu dann gleich zu Beginn war nämlich Albrecht Dürer der sozusagen die Bildungsreise nach Italien eingeführt und erfunden hat. Also ich glaube, der war so der Erste, der sich inspirieren lassen hat von Italien. Und das haben ihm dann ja später viele gleich getan,
wenn man jetzt an fast einfach pauschal Literaten alle sagen, ne?
denkt. Ja. Genau, ja, ja. Also sehr, sehr viele. Und ja, anscheinend haben wir das ihm zu verdanken. Das ist schon mal toll.
Naja, also dafür schon mal Hut ab. Schon allein dafür lohnt sich ja eine Podcast-Folge. Für tolle Reisen, die er empfohlen hat. Ja, aber er hat viel mehr geschafft. Und ich würde ihn viel mehr oder gar nicht so sehr nur als Künstler sehen, sondern vielleicht so ihn vor allem bewundern für andere Dinge. Jetzt auch, wo du gerade erwähnst, die Italienreisen, aber dann später auch seine Drucke. Aber da kommen wir zu und es gilt als einer der Ersten, der überhaupt ein Logo erfunden hat. Aber ja, vielleicht erzählen wir erstmal, wo er geboren ist, in Nürnberg. Und ja, sozial keine hohen Schicht.
Wann eigentlich?
Wann ist er geboren? Er ist geboren in 1471, genau in Nürnberg, ne? Und ja, später erlebt dann einen kleinen sozialen Aufstieg durch seine Heirat. Das heißt, er heiratet sich so in dem damaligen Level-Game ein bisschen höher. Und ja, stirbt dann 1528, so späte 50er Jahre, an wahrscheinlich Malaria.
Genau, das habe ich auch gehört.
Ja, genau.
Weißt du etwas Genaueres darüber? Das ist ein Tod.
Ich weiß nicht, beim Caravaggio habe ich es gut gemacht, aber nee, ich habe nachgeschaut, man ist sich wahrscheinlich, denke ich, schon sehr sicher, dass es Malaria ist. Man weiß, dass er Fieber hatte und dass es ihm sehr schlecht ging. Und ein guter Freund von ihm hat auch gesagt, dass er ganz dürr und schrecklich aussah und wirklich sehr krank aussah. Und zu der Zeit kursierte eben auch Malaria überall. Von daher, denke ich, ist das schon eine gute Erklärung. Malaria zu der Zeit, zu den Standards, würde ich sagen, das kann einen schon umgenockt haben.
Ja, okay. Ja, dann wissen wir jetzt darüber Bescheid. Genau, also du erwähntest ja gerade eben, dass er sehr, sehr viel gemacht hat. War ja Maler, Grafiker, tatsächlich auch Autor.
Ja, genau, hat also Bücher geschrieben.
Der, auch der einzige Deutsche, der so ein literarisches Werk nach seinem Tod hinterlassen hat. Zumindest was Kunstliteratur angeht, über Theorie.
Ja, menschliche und so Proportion weiter. Oder auch zum Beispiel Geometrie. Darüber hat er Bücher veröffentlicht und selber gedruckt.
Genau, und hat, also das ist so ein bisschen das, wo ich die Parallele eben zu vielen Renaissance-Meistern sehe, so diese Universalität, ne?
Dass man sich sehr ganz bekannt, Da Vinci Universalgenie, und es gibt ja auch Universalgelehrte, also es war wirklich diese Idee, dass Künstler auch alles verstehen müssen, um überhaupt zu malen. Man dachte, malen.
Genau, und die Naturwissenschaft, Mathematik und so weiter und so fort.
Und die Krönung von dem ist halt malen sozusagen. Und um die Natur wiederzugeben und all das, muss man halt alles verstehen können. Deswegen.
Genau.
Genau.
Und ein sehr, sehr bekanntes Beispiel dafür oder so das bekannteste ist sein Aquarell, der Feldhase.
Das ist
dieser sehr, sehr bekannte Hase. Ich glaube, den brauche ich nicht weiter auszuführen. Den kennt jeder.
Sieht auch aus wie ein Feldhase einfach.
Er sieht
einfach. Er ist einfach ein Feldhase.
Süßes Häschen, ne?
Sehr süßes Häschen.
Und das Objekt kann man im Albertina in Wien betrachten. Jetzt kommt allerdings eine sehr interessante Sache. Und zwar ist in der Dauerausstellung in der Dauerausstellung nur eine Kopie zu sehen. Denn das
Wieso?
Original
ja.
wird, ist sozusagen vom Denkmalamt dazu verdonnert worden, nur alle 5 Jahre zweimal ausgestellt zu werden.
Hä?
Wahrscheinlich aufgrund des Alters und
dass man das
Werk schützen muss. Und ja, habe ich so vorher noch gar nicht gehört, dass man so etwas macht. Aber anscheinend ist das dort so. Genau, also alle 5 Jahre kann man nur zweimal das Original sehen. Und genau dieses Werk ist es eben, was uns die angebliche absolute Perfektion und Schönheit der Natur zeigt. Eben aufgrund dessen, dass er nicht einfach nur ein Häschen gemalt hat, sondern sich wirklich intensiv mit Proportionen und ja, Perspektive auseinandergesetzt hat.
Genau, aber es wird auch ganz viel geschrieben, dass es so sehr einzigartig war in Deutschland, ja.
Ja, in Deutschland.
Aber das ist alles inspiriert und das schreiben auch viele, dass er überhaupt erst durch seine Venedig-Besuche zum Künstler geworden ist, ja. weil er eben seine Inspiration dort gefunden hat.
Genau, also man muss sagen, er ist sehr, sehr, sehr bedeutend für eben die deutsche damalige Renaissance-Landschaft.
Ja.
Und aus dem Grund eben auch heute.
Mhm.
Aber im Gegensatz zu den anderen halt doch.
Ja, man sieht das auch in den Preisen. Also Drucke, davon gibt es wahrscheinlich auch unzählige. Vielleicht reden wir gleich mal drüber.
Das können wir gerne machen.
Das hat ihn ja auch groß gemacht. Nur das ist was ganz anderes als Kunst, was er dort geschaffen hat. Ne?
Mhm.
Und wenn man jetzt also interessiert ist und sagt, ja, Dürer gefällt mir, kann man so einen Druck, wenn man Glück hat, zwischen 600 und 3.000 Euro
das
erwerben.
Das finde ich nämlich extrem krass.
Ja.
Weil es ist ja doch ein sehr, sehr großer Name, auch wenn es manchmal negativ klingt, was Sie hier erzählen. Aber es ist ein wahnsinnig großer Name, man kennt Dürer auf der ganzen Welt.
Ja, und es ist der bedeutendste Renaissance-Künstler, wenn nicht der einzige, den es so in Deutschland gab. Deswegen auch eine deutsche
Und dafür ist es schon echt heftig, dass die Preise sozusagen so günstig sind. Was aber natürlich daran liegen kann, dass er sehr, sehr viel gedruckt hat. Denn, ja ich habe es gerade schon gesagt, er hat gedruckt.
Mhm.
Er war ein Druckgrafiker. Und somit hat er eben die Möglichkeit, sehr, sehr viel herzustellen. Und was wir auch herausgefunden haben, ist eben, dass er ein sehr, sehr guter Geschäftsmann war. Also er wusste sich zu verkaufen. Und da können wir dann auch gleich zum Thema Marke überleiten. Das kannst du gleich erzählen.
Ja, kann ich gerne machen.
Was ich nur noch sagen wollte, ist, dass zum Beispiel er bis zu 4.500 Drucke angefertigt hat.
Das erklärt dann auch die geringen Preise jetzt.
Genau, und dann hat er eben so eine Art Agenten losgeschickt, die dann im ganzen Land verkauft hat.
Ja, man muss sich das vorstellen. Dürer war, es ist wie so Ikea, so wie jeder so ein Bild von Ikea hängen hat bei sich zu Hause. War das so die Idee, dass sich dann halt jeder einen Dürer einfach ins Haus hängen konnte?
Mhm.
Dass wirklich so ein einigermaßen normaler Mensch sich einfach ein bisschen Kunst reinhängen konnte. Das gab es
das
zu der Zeit
toll.
Halt nicht. Das ist wirklich was Tolles,
ja.
Vorher gab es Kunst, haben wir in der Folge für die fleißigen Zuhörer Caravaggio gut gesprochen. Das gab es eigentlich nur in der Kirche. Da war Kunst.
Mhm.
Und jetzt durch ihn, durch seine Vertreter, hat er das in die privaten Häuser gebracht.
Genau, und dadurch, dass er eben so viel verkauft hat, vor allem überall in Deutschland, gab es dann auch viele Neider und viele Leute, die Kopien angefertigt haben.
Ja.
Und dann ist Folgendes entstanden.
Ich muss an dieser Stelle sagen, ich verstehe nicht genau, wie es davor schützen soll, denn er hat einfach ein Logo drauf gedruckt. Das ist weltbekannt, AHD. Das ist wahrscheinlich das erste Logo und in der Fachliteratur geht er auch so als erste Person der Markenbildung, der wirklich eine Marke gebildet hat, dass man wusste, AHD, das ist Dürer und hatte direkt so ein Bild im Kopf, was dahinter steckt.
Mhm.
Und das Ganze das wird sogar auf der IHK-Seite von Nürnberg geschrieben, von der Kunsthistorikerin, die schreibt was dazu, kann man gerne mal nachlesen. Und die schreibt, in der Fachliteratur gilt er folglich als Erfinder des Markenartikels. Also wirklich, der hat so Markenartikel-Merch von sich dann verkauft und hat Vertreter in die ganze Welt geschickt.
Ja, crazy, ne?
Und das ist halt schon Wahnsinn. Wie weit das vor Fälschen geschützt, verstehe ich nicht, weil man kann das, ist
weil also ich würde sagen,
allein
aus dem Grund, dass es damals schon eine ziemlich revolutionäre Idee auf gewisse Art und Weise war, weil man hat das ja nicht getan, beziehungsweise ist es so, dass wenn wir mal ganz weit zurückblicken, dass es so ab dem 5. Jahrhundert schon Vasen gab oder Töpfereien, die eben gekennzeichnet haben und das, sagt man auch so, sind so die ersten Markenkennzeichen, also Marken ist ja quasi markieren, eine Markierung schaffen.
Ja.
und die uns eben eine gewisse Bedeutung suggeriert und aufklärt über zum Beispiel Herkunft und so weiter und so fort. Und genau, dann gerät das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit und erst mit sozusagen der Renaissance kehrt die Signatur zurück. Dadurch, dass gerade die Renaissance-Künstler eben eine ganz andere Auffassung hatten der Kunst, so halt wirklich um einiges revolutionärer waren als das, was es davor gab und auch ein ganz anderes Persönlichkeitsbewusstsein hatten.
Ja, dann habe ich noch mal ein ganz anderes Thema, wo ich auch unbedingt drauf eingehen will. Und zwar gibt es ein Buch über Dürer, das heißt Dürer und die Männer, eindeutig zweideutig geschrieben von Bröker.
Oha.
Oha, ja. Und da gibt es ein Interview über dieses Buch und da geht es um seine Homosexualität. Und da wird auch erst die Frage gestellt, wieso das relevant ist und dann so.
Das finde ich auch, sorry, dass
Ja,
ich dich unterbreche, aber das
ja.
finde ich auch
Nee.
immer hochinteressant, dass man so 500 Jahre später da immer noch so ein Thema draus macht, beziehungsweise nach 500 Jahren immer noch so sehr an der Sexualität verschiedener Menschen interessiert ist.
Ja, und erst war ich genau deiner Auffassung so und habe kein Argument gefunden, dachte, okay, das lassen wir weg aus dem Podcast, weil ist ja egal, ist ein privates Ding gewesen. Das wurde im Interview auch nicht so gut argumentiert, aber ich habe ein Argument für mich gefunden, weshalb ich sage, doch, ist ein spannendes Thema. Und zwar, um seine Werke besser verstehen zu können. Das, so wie wir Caravaggio eingeordnet haben, so versucht haben, ein bisschen zu sehen, okay, ein Mord, das war zu der Zeit. Anderes, da gab es mehr Verletzung, da gab es so. Das große Thema der Homosexualität ist in der Renaissance ein gigantisches Thema, weil es eigentlich fast ein Großteil aller Männer ausprobieren. Es ist eine Mode, ja, homosexuell zu sein.
So, eigentlich, deshalb meine ich eigentlich, es war ja gerade in der Renaissance
Ja.
wahnsinnig normal, dass Männer miteinander.
Aber trotzdem eigentlich nicht. Das war nämlich ganz stark
Genau,
verboten.
ja.
Und deswegen ist es doch sehr interessant, das einmal zu besprechen.
Ja,
Und
hast du recht.
zwar gehört das nämlich zur Sodomie. Und Sodomie bedeutet, das ist von der Kirche, ist ein Verbot, und zwar eine Straftat, alle Arten von Sex, die nicht zur Zeugung eines Kindes sind, die bezeichnet man als Sodomie. Und die schlimmste Form der Sodomie ist die Homosexualität gewesen. Genau. Und trotzdem gab es einfach, war das eine riesige Mode, vor allem unter den Künstlern, waren fast alle homosexuell. Und das spiegelt sich in seiner Kunst auch wieder. Und das heißt, zum Beispiel gibt es ein Werk Männerbart. Und das ist überhaupt das, wo man so ein bisschen den Beweis gefunden hat, diesen Badehäusern. Und zwar gibt es Aufzeichnungen, wo er geschrieben hat, dass er in Badehäusern war und dass sie spaßig waren. Und das waren so Trefforte für Männer, um dort Homosexualität auch auszuleben. Dafür waren diese Badehäuser auch bekannt. Genau, und deswegen malt er auch ein Männerbad. Und da sind eben Anspielungen, die man sonst nicht so genau verstehen kann. Aber er hat nämlich in seinen Drucken, und das könnte auch ein Grund gewesen sein, warum die so beliebt waren, vielleicht auch von vielen Männern gekauft, diese homosexuelle Symbole und Andeutungen versteckt. Das heißt, die waren so gerade so, dass man das nicht eine Zensur drauf fiel, man das nicht eindeutig sagen konnte, aber jeder wusste, was dahinter steht eigentlich. Also jeder sich auskennt. Deswegen finde ich das schon ganz interessant, weil man bei der Deutung der Werke das im Hinterkopf behalten muss. Der hatte homosexuelle Interessen. Und ich hoffe, man hört jetzt nicht im Hintergrund, hier ist irgendein sehr lautes Viech reingeflogen in den Raum, das hier rumsummt. Und hatte diese Interessen, aber in der Zeit, wo das alles verboten war, und hat es geschafft, in der Kunst die so ein bisschen zu zeigen und da so eine Offenheit reinzubringen. Und deswegen denke ich, ist das schon relevant und noch wichtiger, weil du sagst, ja, warum sprechen wir es heute? Weil dieser Bröker in diesem Interview gab, oder Zäsur von damals, die wirkt noch bis heute. Das heißt, es gibt bis heute Kunsthistoriker darüber, dass Totschweigen sagen, das kann ich jetzt aber nicht deuten. Als Beispiel wird auch sein Selbstbildnis genannt, wo er so sehr präzise seine Geschlechtsteile und so malt. Und man sagt, wieso, das weiß ich nicht. Aber man kann sagen, ja, der war homosexuell und es ging eben darum, sich darzustellen und auch anderen Männern zu zeigen über Plakate, was es zu bieten gibt.
Ja,
Also,
okay.
und so versteht man viel
Aber
einfacher.
kennst
Ja.
du noch andere Symboliken?
Nee, es ist in Symboliken vielleicht ein bisschen falsch, nicht im Sinne von irgendwelchen Symbolen drauf, sondern einfach Haltung und so.
Ach so. Also,
genau, man kann
ich dachte jetzt, keine Ahnung, irgendeine versteckte Acht im Hintergrund oder sowas.
Nee, gut, dass du nochmal nachfragst. Nee, aber zum Beispiel, wenn man sich das Männerbad anschaut, dann braucht man nicht sagen, das sieht aber vielleicht ein bisschen erotisch gemalt aus, sondern es ist erotisch gemalt. Es steckt das schon eigentlich ziemlich sicher hinter. Und auch bei ihm selbst, dann braucht man nicht als Kunst hier rumrätseln. Aber da, ich glaube, dieser ganze Kunsthistorismus bei so Älteren auch ganz nah immer ist an so kirchlichen Sachen, logischerweise, weil viele sakrale Motive, obwohl bei Dürer nicht nur, beziehungsweise kaum, aber trotzdem eine Zeit, in der das präsent war. Und das sollte man nicht vergessen, dass es eben das gab. Und das hat natürlich die Bilder geprägt. Und das hat die ganze Zeit geprägt. Und deswegen, denke ich, war das jetzt nochmal wichtig, das auf jeden Fall mit anzusprechen.
Okay, perfekt.
Ja, dann haben wir das auch einmal.
Wunderbar. Ja, und trotzdem, was heißt trotzdem? Aber er hatte eine Frau geheiratet, ne?
Genau, der hat eine Frau geheiratet.
Die höheren Standes war.
Die höheren Standes war und die Ehe blieb aber kinderlos, genau.
Ah, okay. Ja. Keine Kinder, keine Nachfahren.
Keine Kinder, genau.
Genau, dann, das war ein sehr interessantes Thema.
Ja.
Es gibt...
Hast du noch was?
Weitere Werke.
Oh ja, ja.
Die bis heute besprochen und analysiert werden und von denen man nicht genau weiß, was sie zu heißen haben sollen. Darunter die Melancholia. Und da ist eigentlich sehr, sehr viel los. Also es ist auch ein Druck, soweit ich weiß.
Ja.
Und wenn man sich den anschaut, Melancholia 1 heißt das, da merkt man, ja, so richtig zuordnen kann man das eigentlich nicht. Also da ist ein Tier drauf, da ist ein Polyeder drauf, also so ein sechsseitiges Fünfeck. Aber eigentlich ist das ja ein Polyeder, ist ja einfach nur etwas, was
eckig
keine,
ist und keine roten Seiten hat.
Ja, genau, keine roten Seiten
hat
sozusagen. Also kann auch andere Formen annehmen. Genau, so
etwas. Aber vielleicht noch für die es jetzt gerade nicht bildlich vor sich haben, da sitzt auch sehr präsent ein Engel.
Genau, das wollte ich jetzt sagen.
Okay, gut.
Da, und eigentlich geht es so um den Engel, der dort sitzt und eben melancholisch reinschaut oder ja, so nachdenklich. Und ja, also erstmal ist es so, dass man überhaupt nicht weiß, was genau ist jetzt Sinn und Zweck und Ziel, gerade aufgrund vieler Aspekte, die irgendwie symbolisch sind, aber trotzdem nicht genau zueinander passen.
Ja, es wirkt ja wirklich rätselhaft.
Es wirkt sowieso sehr rätselhaft, aber vielleicht ist das auch so der Inbegriff dessen, eine Rätselhaftigkeit der Naturwissenschaft. Das war ja eine sehr wissenschaftliche Zeit, die da angebrochen ist und dass man sozusagen das damit einfach zeigen wollte. Aber das Suspekteste an all dem ist über dem Engel ein, ich glaube, 9x9 4x4 Quadrat mit Ziffern.
Genau.
Und dieses...
Zahlen.
Ja, meine ich, Zahlen. Genau. Mit Zahlen und diese, ja, da weiß man bis heute nicht ganz genau.
Es gibt auf der Freimaurerseite eine Interpretation von der untersten Reihe. Und zwar steht da, warte, ich habe sie mir aufgeschrieben.
Also das ist eine Sache noch, das Suspekte daran ist eben, dass irgendwie in der zweiten Zeile immer eine 12 sein soll. Also nochmal, erstmal sind die Zahlen von 1 bis 16 abgebildet. Genau, die eben in Summe 136 ergeben und aber theoretisch unterschiedlich angeordnet werden können, obwohl ein gewisser Bestandteil eben immer an derselben Stelle steht und auch in jeder Zeile.
Ja.
Jede Zeile ergibt immer dieselbe Summe.
Also man sieht, da ist auch mathematisch ein bisschen was hinter.
Genau, also mathematisch ist da was hinter und man fragt sich aber eben genau was und wie viele Kombinationen es gibt. Ich habe was gelesen, also es gibt mehr Kombinationen als die Erde angewandt hat. Es gibt mindestens noch zwei weitere.
Ja.
Und aber was ich eben nur weiß, ist, dass unten in der untersten, in der letzten Spalte, Zeile, ich komme immer durcheinander, was ist, eben das Entstehungsdatum festgeschrieben ist.
15, 14. Genau, weil es gibt dort vier Zahlen, da stehen. Einmal die 4, einmal die 15, einmal die 14, einmal die 1. Und 15 und 14 ist eben zusammen. 15 und 14, das ist das Entstehungsdatum des Drucks. Dann steht vorne die 4 und hinten die 1. Und die 4 am Anfang ist der vierte Buchstabe im Alphabet. Das ist das D. Und die 1 ebenfalls nicht das D, sondern das A, und steht dann für D.A. Also so kann man es interpretieren. Genau, also einfach für den Namen des Künstlers. Das heißt Dürer 1514 und dann noch seinen Vornamen mit A. Alfredo, oh mein Fredo? Gott, ich habe gerade seinen Namen.
Albrecht,
oh mein Albrecht Gott, ja, wie ist abgekommen. Mein Name, ja, naja, der Nachname ist ja das Wichtige. Albrecht Dürer. Genau, der steckt da drin und ja, für Leute, die sich so für Rätsel interessieren, kann man mal auf der Freimaurerseite vorbeischauen, weil, genau, es wird auch gesagt, dass diese Form da etwas zu tun haben könnte mit Freimaurer und deswegen auf der Freimaurerseite, wo es sich anders es gibt, habe ich so herausgefunden, ein Freimaurer-Wiki, dort wird ein bisschen was zugeschrieben. Ja, also die Freimaurer schreiben selbst etwas über Dürer.
Ist ja ein großer Mythos. Und genau, wer sich des Weiteren für Zahlen interessiert, es gibt einen ganz guten Artikel dazu auf der Spektrum-Wissenschaftsseite. Die erklären das auch.
Ja, okay. Ja, wer sich für Zahlen interessiert und ein bisschen Geld hat und einen Dürer mag, wie gesagt, also man kann den vielleicht irgendwo sich so einen Druck ersteigern. Aber, ach ja, stimmt, ich habe noch einen kleinen Bogen, den ich zu Dalí schlagen kann. Ähnlich wie bei Dalí sind Drucke wertlos. So. Alle Leute, die jetzt auf eBay Kleinanzeigen sich einen Druck kaufen oder auch bei Van Ham oder bei den großen Auktionshäusern sich einen Dalí-Druck steigern, in der Kunstwelt werden die als eigentlich wertlos angesehen. Man zahlt manchmal auch 1.000, manchmal zahlt man nur 100 bei Dalí, weil zum Beispiel bei Dalí weiß man, dass er Blätter unterschrieben hat.
Und danach?
Können wir auch mal. Und danach
hat man da irgendwas
drauf? Ja, ohne dass er überhaupt wusste, was. Die haben einfach frei dort entschieden, was. Und der hat.
Das war Geschäftsmodell.
Ja, aber man redet auch nicht von 100 oder 200, sondern wirklich von zigtausenden Blättern. Und haben bares Geld, hat wirklich Geld gedruckt, indem man die einfach unterschrieben hat.
Ja.
Deswegen sind diese Werke nichts wert, eigentlich. Deswegen nur noch so ein bisschen. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Dürer, kann man so ein bisschen vergleichen, weil die wurden halt gedruckt auf Masse. Du weißt nicht, wie viele existieren. Und wie viele dann letztendlich wirklich Fälschung waren.
Ich habe herausbekommen, von welchem es 4500 gibt, von welchem Druck. Und zwar von diesem Nashorn, von dem Rhinoceros.
Perfekt, dann sind wir immer noch bei Dalí. Vom Rhinoceros, das Nashorn.
Das hat er auch gemacht.
Das hat er als Skulptur auch gemacht.
Ja.
Genau, Dalí hat dieses Rhinoceros von Dürer als Skulptur gemacht.
Und eine suspekte Sache an der Geschichte, oder einfach interessant ist, dass... Ja, wir wissen heute alle, wie ein Nashorn aussieht. Die meisten von uns werden schon mal eins irgendwo gesehen haben. Damals war das nicht so. Also,
stimmt.
Er hat vorher nie in seinem Leben ein Nashorn gesehen.
Ja.
Geschweige denn auf einem Bild oder einer Zeichnung. Was bedeutet, er hat diesen Druck angefertigt, ohne dass er das jemals gesehen hat. Nur anhand von, an Mundpropaganda, also an...
Das ist lustig. Oh mein Gott, jetzt habe ich so ein Flashback, dass wir jetzt, glaube ich, das genau mal im Kunstunterricht behandelt haben.
Siehste?
Oh mein Gott, ja, und deswegen sieht das auch so ganz panzerartig aus, so fast metaphorisch halt, weil das wahrscheinlich so Übertreibungen von Erzählungen waren.
Genau, es ist so ein... aufgrund von Beschreibungen
crazy.
Eben, und da hat man wahrscheinlich gesagt, dass er eine starke Haut hat, wie ein Panzer.
Und dann...
Dann scheint sowas zu entstehen. Aber trotzdem ist der Druck ja nicht so weit weg, ne?
Nee, man erkennt direkt, dass es ein Nashorn ist. Also das ist schon... Man erkennt das schon. Ja, Wahnsinn.
Interessant.
Noch was Spannendes erfahren. So, was habe ich hier noch was Spannendes stehen? Ja, ich habe noch stehen, dass sein Haus steht in Nürnberg. Das kann man...
Das Geburtshaus?
Genau, das Geburtshaus steht noch.
Er ist ja dort auch verstorben, ne?
Ja, er ist dort auch verstorben. Und es steht halt doch, was Wahnsinn ist. Hat alle Kriege überstanden und es gibt fast kein anderes Haus. Das ist das einzige, darüber hinaus gilt es in Nordeuropa als einziges erhaltenes Künstlerhaus des 16. Jahrhunderts. Also es ist wirklich Wahnsinn schon, dass es das erhalten gibt und ich war da noch nie. Das heißt, wenn wir in Nürnberg sind, du in Nürnberg bist, ich in Nürnberg bin oder irgendjemand von den Zuhörern in Nürnberg ist und sagt, ich will ein bisschen mehr Dürer erfahren, geht da auf jeden Fall hin. Das ist eine Gelegenheit, die man nutzen soll, solange es noch da ist. Wer weiß, es ist ein altes Haus. Ja.
Genau, das ist mit Sicherheit sehenswert. Ansonsten weiß ich nicht, wo sonst noch in Nürnberg hängen Werke von ihm, ne?
Ja, ich glaube, ich meine, in Nürnberg hängen einige Werke, ja, da kann man ihn sehen.
Okay.
Überhaupt in Bayern, habe ich auch gelesen.
Und in
ich habe jetzt nicht genau geschaut, wo, ne. Ja, ich habe in Berlin nachgeschaut, in Berlin hängen keine, da gab es 2023 mal eine Dürer-Ausstellung. Da müssen wir wohl drauf hoffen, dass da mal wieder irgendwas hinkommt. Und ich bin sehr gespannt, weil jetzt nochmal so ein kleines persönliche Anekdote, ist zwar eigentlich alles sehr persönlich hier, aber ich finde seine Zeichnung von so naturalistischen Dingen, von Hasen, von Natur, echt spannend. Und vor allem den Flügel, den er gemalt hat. Ne?
Ja, ja.
Aber seine Menschen finde ich schrecklich.
Ja.
Wirklich schrecklich. Vor allem zu bedenken, dass in der Zeit ein paar hundert Kilometer, vielleicht 1000 Kilometer weiter unten, ein Da Vinci sitzt und eine Person malt, die mich wirklich berühren können. So. Und dann wird Dürer so hochgehen. Es gibt die, ihr könnt ja mal auf die albrechtdürer.de Webseite gehen.
Seine Gesichter mag ich auch nicht.
Ja.
Mann, was passiert da?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Und da wird das so hochgelobt, wahrscheinlich auch, weil das ein Fan gemacht hat, diese Webseite. Ja, aber ich glaube, was das angeht, da gab es zu der Zeit schon bessere Künstler. Aber ich würde ihn in Erinnerung behalten für die Erfindung einer Marke. Das ist ja auch Wahnsinn. Ja,
absolut.
Ein gigantischer Geschäftsmann, der selbst Druck, Gestaltung und alles übernommen hat in einer Person.
Ein Wissenschaftler.
Ja, ein Wissenschaftler.
Gewisse Art und Weise, ein Forscher.
Eine Markenidentität geschaffen hat und Leute losgeschickt hat, um seine Bilder zu verkaufen.
Ja.
So, das hat kein anderer gemacht. Mhm. Der hat über diesen Weg, ist er, glaube ich, sehr persönlich für viele geworden. Und ich glaube, vielleicht ist er
auch
deswegen...
Auch richtig cool, dass
ja.
mal jemand ist, der nicht für die Kirche gemalt hat.
Ja, genau. Der hat deswegen das ganz anders geschafft. Ja, der hat auch eine Werkstatt unabhängig von Kirche oder irgendwas gehabt. Das auch was sehr Modernes war, deswegen auch sehr gelobt von Luther. Obwohl, ich will jetzt nicht hier Luther groß zitieren, weil er auch nicht so ein cooler Mensch war. Ja, aber deswegen sehr, sehr spannend, finde ich. Sollte man auf jeden Fall sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, vielleicht wirkt auch so ein bisschen, als wäre er so ein bisschen persönlich erreichbarer, da ich das halt eben so für alle
schon,
Drucke
ne?
gemacht hatte. Der wirkt nicht ganz so weit weg wie Michelangelo, Caravaggio oder irgendwas. Ja, der wirkt deswegen so als...
Sympathisch
ja,
eigentlich.
Ja, eigentlich sympathisch. Ja.
Ja, also die Folge war jetzt zwar ein bisschen kürzer, aber trotzdem knackig und
ja, eine kurze
informativ.
Und knackige. Ja, ich muss sagen, wir sehen gerade schönes Wetter. Ich würde gerade sagen, genießt das. Wir haben eine kurze Folge, deswegen geht raus. Aber nee, es kommt ja die Kaltfront.
Mm.
Ab heute ist ja Montag.
Ich habe gar keine Lust drauf.
Deswegen, ja. genau, deswegen hört euch noch die letzten Sekunden diesen warmen Podcast an. Und dann geht's los. Und dann hoffen wir alle, dass es auch hier bald wieder schön warm wird. Ja, ich würde sagen.
Dann verabschieden wir uns und wünschen eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Okay, ciao.